herzlich willkommen bei Aufbuchfühlung, dem Literaturpodcast, in dem es circa einmal im Monat um Literatur und alles, was mit Literatur zu tun hat, geht. Heute sprechen wir mit dem Autor, Hörspielmacher und Musiker Stefan Reuss. Das Gespräch haben diesmal ich, Rebecca Zeinzinger, und Tim Felchlin geführt. Er arbeitet als freier Kulturjournalist für verschiedene Radiosender und ist heute als Gastmoderator dabei.
Wenn Stefan Reuss einen Roman schreibt, dann landet er auf den Nominierungslisten für die ganz großen Buchpreise. Sein Erstling Triceratops, der stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2020. Und sein aktueller Roman Lauter ist für den Österreichischen Buchpreis 2024 nominiert.
Stefan Reuss hat Kunstwissenschaften und Philosophie studiert und ist in Ottensheim in Oberösterreich und unterwegs zu Hause, so sagt er selbst. Künstlerisch ist Stefan Reuss ein Tausendsasser. Er schreibt nicht nur Romane, sondern auch Lyrik, Hörspiele und Graphic Novels. Außerdem ist Stefan Reuss auch Musiker und spielt in den Bands Äffchen und Craigs und Fang den Berg.
Musiker, das ist auch Leon, der Protagonist in Stefan Reuss Roman Lauter, der im Jung und Jung Verlag erschienen ist. Leon ist ein sensibler Freigeist. Er hält sich gerade auf Kuba auf, als er die Nachricht erhält, dass seine Mutter im Sterben liegt. Leon eilt zurück nach Österreich, aber er kommt zu spät, um sich von seiner Mutter zu verabschieden. Er stürzt in einen Furor aus Kindheitserinnerungen und Vorwürfen, dass er zu wenig da war für seine Mutter. Zu seinem Vater meidet er den Kontakt. Seit der mit einer Geliebten durchgebrannt ist und in Pseudowissenschaften abgedriftet ist.
Leon zieht sich immer mehr zurück. Und seine besten Freundinnen und Bandmitglieder Milena und Vio haben Schwierigkeiten, Leon aus seinem Tief zu holen. Eine Hilfe ist die gemeinsame Musik. Kurz nach dem Tod der Mutter folgt für Leon aber der zweite Schicksalsschlag. Bei ihm wird Hodenkrebs diagnostiziert.
In dieser Ungewissheit reist Leon nach Venedig zu Anton, ein ehemaliger Freund aus der Punker-Szene, der in Italien mittlerweile ein vom Buddhismus geprägtes Leben führt. Anton lernt Leon das Meditieren, aber schnell merkt Leon, dass das sein Weg nicht ist. Mit wenig Geld und wenig Gepäck zieht er weiter nach Rom, nach Palermo und Stromboli, schließt neue Freundschaften und ist immer auf der Suche nach dem kleinen Glück.
Lieber Stefan Reuss, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ich habe von zu Hause noch was mitgebracht. Das hat bis vorhin hat das noch ein kleines Bild, das ich noch nicht ausgepackt habe, nach dem letzten Übersiedeln, eingepackt. Luftpolsterfolie. Macht gute Geräusche, hat Reiz für viele Menschen. Weckt das bei dir jetzt selber Bilder, Erinnerungen, welche Art auch immer, diese kleinen Polsterchen hier?
Ja, natürlich, aber ich muss jetzt tatsächlich probieren, ob da was knallt, wenn man...
Es ist immer so...
ein bisschen. Okay.
So, jetzt legen wir das weg,
weil sonst spielen wir die ganze Zeit damit.
Ja, aber genau diese Erinnerungen weckt es natürlich. Also als Kind, wenn man sowas in die, oder wenn ich das in die Hand bekommen habe, habe ich natürlich immer probiert, dass ich es zum Knallen bringe. Und natürlich, ich errate natürlich die Lunte, hat es auch auf das Titelbild meines letzten Buches geschafft. Wobei, lustigerweise, also da ist eine Noppenfolie oder Luftpolsterfolie abgebildet, aber ungefähr jede zweite Person, die ich frage, was es ist, erkennt es nicht. Also habt ihr es sofort erkannt?
Ja. Ja, ich hätte es schon gleich erkannt.
Nein, bei mir war es nicht sofort, gebe ich zu. Ja. Ich habe zuerst gedacht, ist da was wie eingeritzt? Und dann beim dritten Mal schon, okay, jetzt ist klar. So, weil ich vielleicht auch keine Muster drin erkannt habe.
Ja, ich habe es lustig gefunden. Manche glauben einfach, es ist einfach abstrakte Zeichen, Aneinanderreihung. Manche sagen, es sind komische Peace-Zeichen. Oder sogar Einschusslöcher, habe ich gehört. Aber war spannend für mich, weil für mich war das so sonnenklar, dass das die Luftpolsterfolie ist. Genau, aber die ist da drüben auf dem Cover. Und natürlich mit einem Hintergedanken. Also Lauter heißt ja das Buch und einerseits geht es, also die Assoziation mit der Kindheit ist ja schon angesprochen worden und es geht ja auch schon viel um Kindheit, aber auch um dieses Geräusch und dieses Knallen lassen dieser Noppen ist ja nicht wahnsinnig laut und es, die Hauptperson Leon will es halt noch lauter haben, als wenn er das knallen lässt.
Ja, schönes Bild für das Buch, würde ich sagen. Lauter ist ein zweiter Roman. Triceratops war dein Debüt 2020. War auch für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und nach so einem erfolgreichen Debüt heißt es oft, dass die Erwartungen hoch sind für ein zweites Buch. Deswegen würde ich dich gern fragen, hast du solche Erwartungen verspürt? Wie ist es dir damit gegangen und ja, wie bist du damit umgegangen?
Tatsächlich war es so, dass ich kaum Zeit hatte, Erwartungsdruck zu verspüren, weil ja, ich habe jahrelang so ein bisschen dahingeschrieben und solange es nicht wirklich spruchreif wird, kann man das, also denkt man nicht wahnsinnig dran oder ich habe nicht wahnsinnig dran gedacht. Und dann hat es aber plötzlich so schnell gehen müssen. Also ich habe den Vertrag unterschrieben und ein halbes Jahr später das Buch fertig sein müssen. Ich war aber noch gar nicht sehr weit. Und dann war es einfach nur mehr ein sechsmonatiger Schreibrausch. Und da habe ich einfach keine Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Genau. Also der Erwartungsdruck, den hätte ich wahrscheinlich vielleicht ärger verspürt, wenn das nicht so ein druckvolles Fertigwerden hätte sein müssen.
Ja, ein druckvolles Fertigwerden. Ich finde auch, sehr viele Eindrücke sind ja in dem Buch drin. Also es ist wirklich sehr atmosphärisch dicht und ja, unglaublich voll mit vielen Details. Ich habe mich gefragt, wie dein Arbeitsprozess ausgesehen hat. Also woher stammen diese vielen Ideen? Machst du dir sehr viele Notizen? Hast du vielleicht auch ein Aufnahmegerät mit? Weil das habe ich mich gefragt, das kommt ja auch manchmal vor im Buch. Wie hältst du das alles fest?
Also ich bin, bin nicht nur Kaffeehausliterat, passionierter, sondern auch Zettelkastenliterat. Also erstens, ich schreibe wahnsinnig gerne in Cafés und also ich kann daheim überhaupt nicht schreiben. Also viele Kolleginnen und Kollegen haben ja so ihr Arbeitszimmer oder zumindest ein Zimmer in einer, weiß nicht, Bibliothek oder ein Shared Office oder irgend sowas. Das habe ich überhaupt nicht, ich muss irgendwie raus. Und am besten raus im Sinne von auch ins Ausland und auf Reisen sein, da geht am meisten. Und ich habe eigentlich immer ein Notizbuch mit und halt Eindrücke fest und die digitalisiere ich dann irgendwann. Und das mache ich auch, wenn kein konkretes Projekt gerade ins Haus steht. Und dann habe ich eben diesen digitalen Zettelkasten und wenn ich dann das Notizbuch digitalisiere, schiebe ich sozusagen die Texte oder die Fragmente halt in eine Datei, die mir halt irgendwie sinnvoll erscheint. Menschenbeschreibungen, Landschaftsbeschreibungen und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt einen großen Fundus, der gleichzeitig sehr, sehr fruchtbar ist, aber auch eine große Belastung darstellt, weil man muss ja irgendwie den Überblick behalten und man hat irgendwie wahnsinnig viel Material. Und genau, und bei dem Buch war es jetzt schon so, dass ich diese Reisen, die da vorkommen, also vor allem Italien, aber auch ein bisschen Kuba, auch wirklich gemacht habe. Also Notizen vor Ort sind da eingeflossen. Und wenn ich mal das Gefühl hatte, da braucht es jetzt noch mehr, dann habe ich halt meinen Zettelkasten durchsucht und habe neue Impressionen eingefügt.
Findest du dann immer das, was du eigentlich auch suchst in diesem... Ich stelle mir das so immens vor, also digitaler.
Ja, nein, es ist tatsächlich auch eine Belastung und manchmal finde ich es nicht mehr. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe was verloren. Wahrscheinlich habe ich es aber nur umgeschrieben oder ich verwende das falsche Stichwort. Ich erinnere mich nur so vage, dass ich es dann nicht mehr finde. Also es ist mittlerweile schon so angewachsen, dass es wirklich manchmal schwierig ist.
Du brauchst schon externe Festplatten.
Nein, so schlimm ist es noch nicht. Genau, aber es ist schon sehr umfangreich. Also weiß nicht, ich glaube, es sind so 30 verschiedene Dateien, die eben so heißen, eben Menschenbeschreibungen, Raumbeschreibungen, dann manche konkret, wo ich schon weiß, okay, da geht es um Italien und so weiter und so fort. Aber manche davon haben wirklich schon über 100 Seiten, und da kommt halt schon irgendwie eine große Menge zusammen. Also Es ist auch eine Belastung. Also ich spiele mit dem Gedanken, beim nächsten Buch oder vielleicht beim übernächsten Buch zumindest mal den Zettelkasten wirklich auf die Seite zu legen und gar nicht reinzuschauen und einfach nur zu schreiben. Mhm. Ja.
Wie war das denn bei diesen Kindheitspassagen? Da habe ich mich gefragt, das sind ja so detaillierte Erinnerungen auch. Wie hast du das da gemacht? Weil gab es da irgendwie alte Tagebücher oder hast du dich einfach nur zurückerinnert irgendwie, zurückversetzt? Oder hast du bei Kinder beobachtet?
Ja, tatsächlich. Es gibt auch Kindheitserinnerungen als Titel einer Datei und die war schon recht groß. Zum Beispiel ist auch viel übergeblieben. Also in meinem ersten Roman Triceratops geht es ja noch viel mehr um Kindheit eigentlich. Und da ist einiges liegen geblieben, von dem ich mir dann gedacht habe, das könnte ich eigentlich einfließen lassen. Und ansonsten einfach als Autorin hat man ja doch hoffentlich sowas wie Fantasie auch. Oder auch man liest ja auch andere Dinge, die einen inspirieren, die man dann oft... Also mir geht es sehr oft auch so, dass ich schon so ein... Ich lese Bücher und manchmal ist ein Satz... Also stoße ich auf einen Satz und denke mir... Ach, der ist großartig und leider kann ich ihn natürlich nicht eins zu eins kopieren, aber ich versuche dann so, könnte man vielleicht das irgendwie umstellen, die Wörter irgendwie austauschen, damit der ähnlich gut ist oder anders gut ist sozusagen. Und ja, das manchmal scheitere ich oder oft scheitere ich, aber manchmal funktioniert es und deswegen kann ich mir manchmal auch von Fremdlektüren was mitnehmen da.
Aber da hört man so, der kleine oder der einzelne Satz, der spielt doch irgendwie eine große Rolle, das liest man auch. Also, meine, zweifelsohne hat dieses Buch eine klare Handlung mit dem Leben oder diese Passage von Leons Leben, so 30, 35 würde ich ihn jetzt so schätzen. Aber trotzdem, wie gesagt, ich finde so diese kleinen Momente, auch das kleine Glück im Alltäglichen, das wird halt so ganz groß gemacht in deinem Buch. Und auf der anderen Seite aber auch die Sprache, die selber sehr, diese dynamische Sprache, die sehr im Zentrum steht. Was stand denn für dich selber so am Beginn des Romanprojekts? Sagst du, nein, ich möchte eine Handlung erzählen, eine Geschichte, die mir am Herzen liegt, oder ich will jetzt irgendeine Sprache ausprobieren, wie auch immer, etwas ganz anderes?
Also ersteres definitiv nicht, zweiteres schon eher. Also ich glaube, wenn sich ein Text dafür entscheidet, dass er etwas erzählt, also dass er narrativ ist, dann muss das natürlich auch gut gemacht sein, sozusagen. Aber ein Text oder ein literarischer Text muss natürlich nicht narrativ sein. Das Wichtigste, finde ich, ist, als einer, der glaubt, dass Literatur Sprachkunst ist, dass die Sprache adäquat ist. Und das kann sein, dass die total einfach ist, aber dann, sie muss halt stimmig sein mit dem, was dann im Text passiert und das unterstützen und nicht austauschbar sein. Und das heißt, für mich war die Handlung überhaupt nicht der Ausgangspunkt, die ist eher so nach und nach dazugekommen. Ausgangspunkt war, glaube ich, am ehesten, ich wollte eine Liebeserklärung an die Welt schreiben. Dieses Schlagwort hat es auch auf den Klappentext geschafft. Und ich wollte eine Figur haben, die das Leben halt aufsaugen will und die diese ganz vielen kleinen Momente und die vielen kleinen Erlebnisse in die eintauchen will und das Leben liebt mit all seinen Schattenseiten auch, aber ganz genau beobachtet und auch ganz genau hört. Also er ist ja auch Musiker, also, und dementsprechend war die Sprache dann auch recht musikalisch, zumindest war das mein Anspruch, dass die sehr rhythmisch ist, sehr melodisch und auch viele auditive Wahrnehmungen eingearbeitet werden. Genau, also die Sprache, also Ausgangspunkt war diese, ich will eine Liebeserklärung an die Welt schreiben und dann ist erst diese Figur entstanden, durch deren Brille sozusagen diese Liebe, diese ambivalente Liebe natürlich dargestellt wird. Und genau, und dann habe ich die Sprache entwickelt und nach erst die Handlung. Also ich bin ein großer Verfechter davon, dass man ankämpfen sollte gegen die erstaunliche Sprachvergessenheit der Gegenwartsliteratur, die ich hier schon attestieren möchte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ausholen soll, weil jetzt könnte ich 5 Minuten referieren über meine Einschätzung der Gegenwartsliteratur, aber vielleicht mache ich jetzt mal ein
paar. Du darfst gerne darauf zurückkommen, oder?
Jetzt denke ich mir gerade, ich wollte gerade die nächste Frage tatsächlich mal zur Handlung stellen, bevor wir dann vielleicht doch wieder auf die Sprache zurückkommen. Leon, die Hauptfigur, verpasst es knapp, sich von seiner Mutter zu verabschieden. Bevor sie stirbt, später ist er selbst mit einer Krebserkrankung konfrontiert. Und für mich steckt in dem Buch auch drinnen diese Angst, etwas zu verpassen, die für mich recht symptomatisch auch ist für unseren Zeitgeist vielleicht, für junge Menschen. Viele, das kommt auch oft im Buch vor, machen ständig Fotos, filmen mit der Drohne, versuchen alles irgendwie festzuhalten. Und auf der anderen Seite steht das Leben im Hier und Jetzt und in seiner Extremform, das kommt auch im Buch vor, die Meditation, was für manche in dem Buch auch gar nicht mehr möglich scheint, dass man wirklich diese Stille aushält. Würdest du sagen, das ist ein Buch, das irgendwie etwas Typisches für unsere Generation oder für unsere Zeit hat?
Das hoffe ich zumindest. Mhm. Also diese Figur Leon, die eben das Leben liebt, kämpft tatsächlich aber natürlich auch mit diesen Dingen, die du angesprochen hast, oder mit diesen Strukturen und Dynamiken, die du angesprochen hast. Das ist sozusagen die Schattenseite dieses Ich will ganz intensiv leben. Das birgt natürlich das Potenzial einer großen Nervosität und Unruhe und sich nicht mehr einlassen können auf eigentlich das, was man eigentlich will, absurderweise. Also weil man halt weil man das Gefühl hat, man jagt eigentlich ständig große Momente, aber in dieser Jagd verpasst man eigentlich die ganze Zeit, dass man eigentlich, dass alles eh immer schon da ist. Und dass ich hier und jetzt auch, ich sitze da jetzt in einem Büroraum, aber es ist ja wunderschön, dass überhaupt irgendwas da ist. Und die Farben sind schön und die Formen, alles könnte ich ja total wertschätzen, aber ich möchte halt irgendwie was auf Instagram posten, damit ich so und so viele 1000 Likes bekomme und irgendwie Sex, Drugs und Rock'n'Roll und großes Leben, spektakuläres Leben. Genau, also mit dem kämpft Leon schon auch. Er hat zwar von Anfang an, glaube ich, so diese, auch die Tendenz, die kleinen Sachen, wie du auch schon angesprochen hast, wahrzunehmen, aber er ist da gefangen ein bisschen in dieser Ambivalenz, wie viele von uns, glaube ich, vielleicht das. Ich sage jetzt mal eine Generation, auch wenn es ein bisschen steile These ist. Genau, aber das glaube ich schon. Also ich hoffe, dass das wäre eines der Bemühungen, einer der Ansprüche gewesen, dass ich das ein bisschen einfange, diese Ambivalenz und diesen Kampf, den wir da führen.
Das ist ja das eine, so diese, ich nenne es jetzt mal, die Banalitäten aber ganz groß machen oder denen diesen Wert zu geben. Das andere, das eine große Rolle spielt, sind die Freundschaften in Leons Leben. Kannst du ein bisschen erzählen über die Art und Weise, wie er Freundschaft lebt und mit wem er das tut?
Das ist eine große Frage. im Wesentlichen, wenn ich mich jetzt, also die Freundinnen und Freunde, die am meisten beleuchtet werden, sind natürlich einerseits seine beiden Bandkolleginnen, Vio und Milena. Das sind auch seine Hauptbezugspunkte. Und dann gibt es in weiterer Folge, wenn man das schon Freundschaft nennen will, weil es eigentlich so eher so eine Reisebekanntschaft ist, den Paolo noch und diese ganz seltsame Freundschaft mit diesem etwas älteren Anton, der aber sich ein bisschen zu einer Mentorfigur selbst sieht und dadurch auch diese Freundschaft eigentlich verunmöglicht letzten Endes, also dass es eine wirkliche Freundschaft ist. Und also das heißt, die zwei Freundschaften, die wirklich am ehesten noch beleuchtet werden, sind Vio und Milena. Mit Vio ist es ein bisschen unklar, was es wirklich ist, ob da gibt es auch so romantisch-erotische Tendenzen. Jedenfalls sind die zwei, Milena und Vio, sehr wichtig für ihn. Die holen ihn auch raus aus den Krisen. Und er ist einer, der eigentlich, also er liebt seine Freundinnen, aber er will auch sie nicht belasten. Und gerade nach dem Tod der Mutter zieht er sich ja völlig zurück und verkennt sozusagen eigentlich das Wesen dieser wertvollen Freundschaften zu seinen Bandkolleginnen insofern, als dass er sich eben dadurch, dass er sich so zurückzieht, scheinbar, um seine Freundinnen nicht zu belasten und nicht zu behelligen mit seinem Schmerz, eigentlich der Freundschaft wehtut, weil er ihnen nicht ermöglicht, für ihn da zu sein, was ja auch, was vielleicht grotesk klingt am ersten Blick, aber dann auch überhaupt nicht ist, dass wirkliche Freundschaft ja auch ein Füreinander-Dasein ist und man muss das auch einander erlauben. Also es ist für eine wirkliche Freundschaft oft eher belastend, wenn man sich nicht mitteilt und den Schmerz halt mit sich selber herumträgt, als dass man sich öffnet und vielleicht den anderen die Chance gibt, für einen selbst da zu sein. Genau, so viel mal dazu.
Leon, also dieser offenbar männliche Protagonist, der ist so, ich habe schon gesagt, 30, 35, so ungefähr. Und ich denke mir, bei gerade auch einem Mann, vielleicht in diesem Alter, so unweigerlich, welches Männerbild wird hier in diesem Buch dann vermittelt? Ich finde es ganz spannend, weil er ist ein sensibler Mann, auch ein Mann mit depressiven Phasen. Dann kommt eine Diagnose des Hodenkrebses, was auch eine sogenannte Männlichkeit in Frage stellen könnte oder kann. Aber ist bisexuell, ich glaube 42% schwul, nennt, also sagt er von sich selber. Aber das ist mit einer Selbstverständlichkeit, kann er das auch leben. Das könnte auch Schwierigkeiten sein in einem anderen Setting, ist es in deinem Buch aber nicht. Was dir wichtig, lag es dir am Herzen, ein bestimmtes Männerbild dann auch zu vermitteln?
Ja, schon. Ich finde es schön, dass du es ansprichst, dass es relativ einfach ist für ihn, das zu leben, weil das stimmt. Oder das habe ich auch tatsächlich so gesehen und ganz absichtlich so geschrieben. Ich dachte mir, es ist eh schon so grenzwertig viel an Schmerz und Problematik in diesem Buch. Und ich wollte aber eine pro-queer-feministische Atmosphäre auch zumindest in diesem Kernfigurenensemble schaffen. Und natürlich gäbe es da viel mehr Probleme in der Wirklichkeit wahrscheinlich, die ich da eher ausgespart habe. Aber da war es mir tatsächlich wichtig, gerade vor dem Hintergrund, dass eh alles sonst schon sehr schwer ist, dass ich da so eine kleine utopische Enklave in den Text einbaue und sage, so könnte es eigentlich auch gehen. Weil auch wir und Milena ist ja, es wird glaube ich nie gesagt, aber sie hat auf jeden Fall aktuell eine Frau als Partnerin. Und Vio ist auch zumindest bisexuell, wenn nicht polysexuell. Und das funktioniert alles recht selbstverständlich und ist natürlich eingebettet in eine gewisse, sagen wir mal, links-emanzipatorisch aufgeklärte Szene. Also, und genau, aber das war mir wichtig, dass ich das einfach so schreibe, als wäre es kein Problem. Zumindest in dieser Hinsicht, genau. Mhm.
Ja, die Milena ist ja auch Mutter, hat ein Kind. Das ist ja dann auch irgendwie schön zu sehen, dass ja Familie halt auch in dem Rahmen möglich ist. Nicht abseits von irgendeiner Kernfamilie.
Genau. Ja, genau. Und vielleicht zum Männerbild, das habe ich schon ein bisschen ausgespart. Aber ja, da war es mir eben auch wichtig, dass das, dass der relativ selbstverständlich ein sensibler Mann ist, der nicht in die klassischen heteronormativen Fallen tappt. Jetzt ist mir noch was ganz Gescheites eingefallen, das ich vergessen habe. Ja, leider. Passiert manchmal.
Das ist wie ein Zettelkasten, dann hat man es mal und dann findet man es nicht mehr.
Mein Gehirn ist oder mein Bewusstsein ist leider nicht so gut strukturiert wie mein Computer. Naja, vielleicht kommt es noch.
Wenn es aufklappt, dann wirfst du es einfach rein.
Ja, ich würde vielleicht noch zu einem anderen Mann kommen, der auch vorkommt im Buch, das ist Leons Vater. Der die meiste Zeit eher abwesend ist als anwesend und mit dem er eine sehr schwierige Beziehung hat. Und bei dem Vater ist vielleicht interessant, dass sich der mit der Pandemie so in eine andere Richtung entwickelt hat. Der ist so ein Schwurbler geworden, wie wir sagen würden. Und ich fand das ganz interessant, weil das für mich auch so zeittypisch scheint, dass das doch in sehr vielen Familien irgendwie Gräben hinterlassen hat oder plötzlich Unterschiede aufgetan hat. War das für dich, also die Pandemie und was damit verbunden war, auch so ein Anstoß für diese Vater-Sohn-Geschichte?
Also es war kein Anstoß, aber ich habe es dann, als quasi dieses Setting schon bestanden hat, habe ich schon natürlich bewusst eingefügt oder dann habe ich mir gedacht, das könnte man gut mitverhandeln, weil auch meine Erfahrung war tatsächlich nicht in meinem unmittelbaren Umfeld, aber trotzdem habe ich viel mitbekommen, eben diese Gräben, die da entstanden sind teilweise und was ja wie so ein Brennglas unserer Zeit nochmal war, diese Pandemie, weil wir sowieso nicht nur über soziale Medien, aber generell in unserer Welt damit zu kämpfen haben, dass es ganz viel Schwarz-Weiß gibt, dass man gar nicht mehr einen richtigen Diskurs oder ganz schwer einen richtigen Diskurs, eine richtige Auseinandersetzung, eine richtige Diskussion führen kann. Und in der Pandemie war das halt, hat sich das halt nochmal verstärkt, weil es da wirklich ans Eingemachte teilweise gegangen ist. Also die, wo Leute sich halt in den Grundrechten beschnitten gefühlt haben, teilweise auch zu Recht, also es war ja nicht alles eitel Sonnenschein. Und da, ja, da sind einfach wirklich Welten aufeinander geprallt und das war dann, wenn es davor noch oft irgendwie gegangen ist, dass man ideologische Gräben sozusagen übersieht oder sich ablenkt davon, war es in dieser heftigen Zeit, in dieser gesellschaftlich so erhitzten Zeit dann oft nicht mehr möglich. Und dann sind wirklich nachhaltige Diskrepanzen entstanden in den Familien. Und das wollte ich mit abbilden auf jeden Fall. Ja.
Was wahrscheinlich das Schlagwort ist, das meist genannt wird jetzt nach diesen Rezensionen und Besprechungen zu deinem Buch, ist die Musikalität. Ein musikalisches Buch, das, wenn man es jetzt noch nicht gelesen hat, kann das fast ein bisschen abstrakt klingen. So, warum ist dein Buch musikalisch, wenn dann offensichtlich keine Töne rauskommen? Trotzdem, es ist sehr so. Man muss es lesen, dann merkt man es. Aber wie schafft man es, dass ein Text wirklich lauter und leiser sein kann? Wie gehst du da handwerklich vor, damit diese Dynamik entsteht?
Eine weitere schwierige Frage. Also das Erste, was mir dazu einfällt, das ist jetzt nicht die Methode, die das alles erklärt, aber was wichtig ist, ist bei mir schon, dass es irgendwann einmal zum späteren Zeitpunkt zumindest wirklich laut funktionieren muss. Also ich muss immer es vorlesen und quasi so sprechen, als würde ich gerade einen Vortrag halten, als würde ich gerade vielleicht eventuell sogar zu Musik sprechen, um diese Rhythmik, die Melodik und dergleichen wirklich abzuklopfen, ob sie standhält. Aber ansonsten, gerade die Dynamik zwischen leise und laut, da weiß ich jetzt, glaube ich, gar nichts Gescheites zu sagen.
Aber es stimmt, es lädt sehr dazu ein, es laut zu lesen. Ich habe selber nicht das ganze Buch, aber dann immer mal wieder, wenn ich so merke, jetzt steht es fast ein bisschen still. Also die Musikalität ist ja oft auch verbunden oder Dynamik mit einer Art von einem Zeitempfinden. Wenn es plötzlich wie in einem Rush schnell vorangeht oder Eindrücke auf Leon einprasseln, beispielsweise wenn er durch die Straßen Italiens geht so und plötzlich gerade in diesen schwierigen Momenten bei einer Krebsdiagnose, wo dann so der Atem angehalten wird, es leiser wird, aber auch langsamer wird. Ich finde das sehr schön, diese Kombination. Und wenn man es eben laut liest, das will ich sagen, dann merkt man es nochmal ein bisschen, dann wird es nochmal sinnlicher. Also dann nicht nur für dich selber beim Schreiben, sondern auch als Leseeindruck. Oder vielleicht auch Leseempfehlung. Wenn man
ich werde auch öfter mal angesprochen, ob es ein Hörbuch gibt, das es tatsächlich noch nicht gibt, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ich muss das eigentlich machen. Weil es nochmal, also ich glaube, jeder Text oder fast jeder Text funktioniert nochmal anders oder offenbart sich nochmal anders, wenn er zumindest gut gelesen wird. Man kann einen guten Text ja auch schlecht lesen. Aber wenn er lebendig und dem Text adäquat gelesen wird, kann das schon nochmal viel offenbaren, was vielleicht in der einsamen Lektüre einfach nicht offenbart wird. Von dem her muss ich mit meinem Verlag nochmal reden, ob wir da Geld aufstellen können für ein Hörbuch.
Du, das finde ich gut.
Was mir zu dem Thema noch einfällt, ist, dass es ja auch so grafische Unterscheidungen gibt in den Kapiteln. Also es gibt dann immer wieder Passagen, die so ein bisschen eingerückt sind. Und da hatte ich den Eindruck, dass das schon auch mit dem Tempo zusammenhängt, weil am Anfang, ich glaube, in einem Abschnitt geht es hauptsächlich darum, dass die Kindheitserinnerungen eingerückt sind. Also es macht so ein bisschen thematischen oder so einen Unterschied der Ebenen. Aber in einem Abschnitt ist mitten im Satz springt man dann auf die andere Ebene und das hat für mich den Text beschleunigt, irgendwie so vom Leseeindruck.
Ja, voll, kann ich nur, den Eindruck kann ich nur teilen. Ursprünglich waren diese eingerückten Passagen tatsächlich eine Markierung für eine andere Zeitebene. Also meistens oder eigentlich immer Vergangenes, Kindheit oder auch Kuba im ersten Kapitel. Und die Idee war dann in diesem, ich glaube es ist Kapitel 8, das ist dieses rauschhafte Kapitel, wo diese diese Einrückungen dann sozusagen oder diese zwei Ebenen ineinander fließen, auch vom Layout her. Da war schon die Idee, dass quasi auch dieses, wenn er so rauschhaft unterwegs ist oder so ekstatisch reist, dass eben auch die Ebenen und die Zeit verschwimmen und genau, und das beschleunigt natürlich auch und unterstützt hoffentlich dieses Tempo, das ich da zum Ausdruck bringen wollte.
Die Musik spielt ja nicht nur eine Rolle in der Form oder der Sprache, sondern wirklich auch inhaltlich. Leon selber ist Musiker, du hast schon gesagt, er ist in einer Band mit Vi und Milena. Und da gibt es auch eine sehr schöne Szene von einem Konzert, das sie spielen, das ihn auch ein bisschen aus seinem Tief herausholt. Andererseits gibt es aber auch eine Szene in einem klassischen Konzert, wo Mendelssohn gespielt wird. Und ich denke mir oft, ein gutes Musikerlebnis literarisch zu schreiben, ist ähnlich schwierig wie eine Sexszene zu schreiben. Das ist bei dir gelungen, also die Musikszene. So. ich weiß nicht, also wie auch da ist das so Erfahrung, die du dann selber machen musst und das gerade so umsetzt. Du hast davor von einem Zettelkasten gesprochen und hast jetzt so deine Tricks, damit das wirklich so emotional funktioniert und nicht abgedroschen auch wirken kann.
Also ich glaube, bei diesen musikalischen Szenen habe ich verhältnismäßig wenig auf den Zettelkasten zurückgegriffen. Das waren tatsächlich einfach Erfahrungen. Also ich bin ja selber auch Musiker, viel schlechter als Leon, sozusagen nebenbei bemerkt. Ich habe eher das Glück, ich bin im engeren Sinn kein guter Musiker, ich habe nur das Glück, dass ich mit guten Musikern zusammenarbeite und also meine im engeren Sinn technischen Fähigkeiten sind sehr begrenzt. Leon ist sehr gut in dem, was er macht. Und bei diesen wirklichen Konzerterlebnissen habe ich dann schon eher, die habe ich ohne Zettelkasten geschrieben, glaube ich, hauptsächlich, aber trotzdem aus Erfahrungen heraus. Also ich kenne halt, ich weiß, wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Und habe mich da halt reinversetzt. Oder ich weiß auch, wie es ist, Mendelssohn Bartholdy in Venedig zu hören. Und habe das versucht, da irgendwie zu Papier zu bringen. Genau, aber auch da kann ich, glaube ich, nichts weiter Gescheites dazu sagen.
Das ist einfach gut gelungen. Es ist schön, dass dann irgendwie halt in Worte da Dinge zu übertragen und es funktioniert. Dass ich die Musik dann selber auch höre oder die Atmosphäre zumindest dann auch spüre.
Ja. Also natürlich ist ja auch nichts Gescheites jetzt, aber natürlich versuche ich, gewisse Klischees zu vermeiden. Also und eine gewisse Schnelligkeit auch. Also wenn gerade bei diesem einen Konzert, das er selbst spielt, das beschrieben wird, dass er eben harte und schnelle Musik auch darbietet, ist natürlich so, dass die Sprache natürlich auch relativ schnell agieren muss, damit das funktioniert und man nicht quasi... man könnte auch dann immer alle, also zum Beispiel ein Problem ist ja die Synchronizität der Instrumente. Da gibt es ja drei Instrumente während des Konzertes und eine Stimme und man müsste ja, also man könnte eigentlich dann immer alles genau beschreiben, was passiert. Aber dann wird es ja total, also nicht langweilig, aber langatmig oder es transportiert dann nicht mehr die Schnelligkeit oder die Intensität oder ja, Intensität nicht, aber die Schnelligkeit dieses Konzertes. Deswegen muss man halt viel aussparen und es muss quasi auch sprachlich schneller vorangehen, damit das Tempo halt transportiert wird. So, genau. Mhm.
Du hast am Anfang schon erwähnt, dass du durch andere KünstlerInnen inspiriert bist oder warst und dir dann manchmal so gute Sätze auch hergenommen hast und die ein bisschen abgeändert hast. Was waren denn so deine künstlerischen, vielleicht nicht unbedingt nur literarischen Einflüsse, vielleicht auch musikalischen Einflüsse auf dieses Buch oder auf dein Schreiben insgesamt? Wer sind so die KünstlerInnen, die dich beeindrucken?
Oi, oi, oi. Heute ist der Tag der großen Fragen. die Liste ist so lang. Also bei diesem Buch natürlich tatsächlich, also diese schottische Sinfonie von Mendelssohn Bartholdy spielt ja eine Rolle und hat auch in gewisser Weise in meinem Leben eine Rolle gespielt. Ansonsten natürlich gewisse Spielarten des Punk, sage ich jetzt einmal. Also es geht ja um Punkmusik, aber es ist nicht dieser, also die Band Graugraman, in der Leon spielt mit Vio und Milena, macht im weitesten Sinn Punk, aber eine raffiniertere oder komplexere Art, als man sich wahrscheinlich dann vorstellt, wenn man den Begriff Punk hört. Also es sind nicht drei Akkorde und Geschrei und fertig, sondern es ist ein bisschen komplexer einfach und artifizieller. So. Und da fließt natürlich auch mein persönlicher Musikgeschmack bis zu einem gewissen Grad ein. Also so Noise Rock Bands wie Jesus Lizard oder Melvins oder dergleichen. Oder auch so klassischerer Punk wie Rancid oder so. Also die kommen, glaube ich, nur wenig bis gar nicht vor. Aber natürlich habe ich die, aus diesem Pool schöpft dieses Buch natürlich auch wenn es nicht ausgesprochen wird. Genau, ansonsten schwierig. Literarisch. Ihr schneidet das eher ein bisschen, oder?
Genau das nicht.
Ja, das sind einfach so viele. Also ich mag vielleicht, ich beschränke mich jetzt auf ganz wenig, oder ich beschränke mich vielleicht, um es jetzt nicht ausufern zu lassen, auf zwei, drei Namen aus der österreichischen Gegenwartsliteratur, die ich sehr schätze und die diese meines Erachtens der Sprachvergessenheit eindrucksvoll entgegentreten. Eine ist die Valerie Fritsch, die ich sehr mag. Ein anderer, den man wahrscheinlich gar nicht kennt, ist der Richard Obermeier, dem ich auch persönlich recht viel zu verdanken habe. Der hat seit 12 Jahren gerade, oder er schreibt, glaube ich, seit 13 oder 14 Jahren an seinem dritten Roman. Aber er wird kommen und er wird großartig werden. In dessen ersten beiden Romanen, mehr hat er ja noch gar nicht, geht es natürlich um was, aber die Narration ist relativ überschaubar, aber es ist sprachlich einfach genial. Anna Bahr finde ich super. Belassen wir es mal dabei. So.
Schön, die gute Lesetipps.
Aber bei der Musik habe ich mir nämlich noch gedacht, es gibt ja auch Autoren, Autorinnen, die sozusagen eine Playlist mit veröffentlichen mit dem Buch oder die so einen Soundtrack dazu haben. Hörst du beim Schreiben auch Musik oder ist das eher, brauchst du da dann deine Konzentration ohne irgendwelche Beschallung?
Tatsächlich selten. Ich glaube, in früheren spätjugendlichen Jahren habe ich das recht viel gemacht. Teilweise auch schreckliche Musik im Nachhinein. Ich weiß nicht, ich habe so eine ganz starke Fear Factory-Phase gehabt. Kann man fast nicht mehr anhören. aber da früher habe ich das viel gemacht. Aber dadurch, dass ich jetzt dazu übergegangen bin, seit Jahren tatsächlich im Café zu schreiben, da sitze ich dann nicht mit Kopfhörer, sondern lasse mich eher dann berauschen von den Hintergrundgeräuschen, dem Klappern des Bestecks und den Gesprächen am Nebentisch.
Und höchstens ein Barpianist,
oder? Ja, sowas vielleicht. Genau, aber in den letzten Jahren kommt es eigentlich kaum vor, dass ich wirklich Musik beim Schreiben höre. Vielleicht auch deshalb, weil ich das Gefühl habe, ich mache eh gerade selber Musik. Also zumindest bei diesem Buch habe ich das ja versucht, wirklich sehr musikalisch zu sein und quasi auf der Tastatur zu spielen wie auf einem Piano. Und das wäre wahrscheinlich dann gar nicht so gut gegangen, wenn ich die ganze Zeit Hardcore im Ohr gehabt hätte, sondern ich habe mir selber die Musik gemacht. Mhm. Und das hätte mich dann von der eigenen Melodie, der eigenen Rhythmik wahrscheinlich eher abgehalten.
Ja, lass uns vielleicht noch über den Titel sprechen. Lauter. Da stecken ja mehrere Dinge drinnen. Also die offensichtlichste Anspielung auf die Musik ist vielleicht klar. Leon will alles ein bisschen lauter haben, will alles erleben. Was hast du noch zum Titel zu sagen?
Ja, also einerseits ist natürlich der, man nennt es schon komparativ, oder? Von laut. Ja. stimmt es? Ich weiß es gar nicht.
Ja,
also doch, schon.
Komparativ,
genau.
Superlativ.
Ja. Das ist lange her. Genau, und einerseits ist es natürlich eine Anspielung auf die Musik, auch weil er nicht nur Musik, sondern laute Musik macht, mhm, und gleichzeitig eine Anspielung darauf, wie intensiv er leben möchte. Also er will auch das Leben laut haben, wobei es gegen Ende dann auch leiser wird und vielleicht dann, ja, gerade durch den Einfluss der Meditation er auch sich gegenüber der Stille besonders öffnet. Und des Weiteren finde ich, das Lauter ist ja auch so ein Wort, das quasi synonym ist mit einer Vielzahl von, also lauter Blumen, lauter Computer. Und auch das hat für mich gut gepasst, weil es eben auch um dieses, weil es auch hier diese Fülle an Leben mittransportiert wird, nach der sich Leon sehnt. Dann gibt es ja noch dieses alte Wort lauter im Sinn von anständig, ehrlich, würde ich jetzt mal sagen, das auch nicht ganz unpassend ist, finde ich. Zumindest sehnt sich Leon auch danach, nach sozusagen Echtheit, sage ich jetzt mal, und Unverfälschtheit, wenn man so will, und in gewisser Aufrichtigkeit gegenüber sich selbst und dem Leben, auch wenn er sich manchmal damit schwer tut. Genau, ich glaube, das war es auch so. Ja, es kann auch, also das steckt schon im Komparativ auch drin, aber es kann ja auch so ein Ausruf sein oder so, ja, dass man es lauter will, sozusagen, also wenn die Musik zu leise ist, dass man schreit lauter, was ich auch ganz schön finde, weil er das ja auch wirklich will über weite Strecken.
Mhm. Ja, im Roman findet er, also manchmal sucht er, manchmal findet er es, also einerseits in der Musik, das haben wir jetzt oft besprochen, aber auch auf seinen Reisen, die er dann macht. Also es beginnt in Kuba, kommt dann zurück nach Österreich, weil seine Mutter stirbt, und geht dann weiter nach Italien. Und dieses Italien als Sehnsuchtsort, das wahrscheinlich viele kennen, das beschreibst du auch sehr detailreich. Es ist vielleicht auch manchmal ein bisschen verklärtes Bild von Italien, weil es auch so lebensbejahend ist, so positiv. Was ist das für dich, dieses Italien als literarischer Ort, als literarisches Land?
Also da kann ich jetzt nur, also da möchte ich jetzt nur quasi in Bezug auf Lauter, also dieses Buch sprechen, und da war's, ist es irgendwie für mich adäquat erschienen oder passend, dass er, wenn er schon diese Sehnsucht nach diesem vollen Leben hat und dieser Lebensbejahung, dass er vielleicht in den Süden geht. Das ist natürlich klischeehaft bis zu einem gewissen Grad, aber in jedem Klischee steckt ein bisschen Wahrheit. Und Kuba ist ja auch nicht von irgendwo her genommen, sozusagen. Also er sieht sozusagen in diesen südlicheren Ländern, in diesen sonnigeren Ländern, in diesen Ländern, wo das Leben mehr auf der Straße ist, draußen ist, also einfach rein klimatisch bedingt schon, in denen vielleicht nicht alles immer ganz so gut funktioniert wie bei uns, dafür eben, bei uns wie in Österreich, dafür eben so ein, ja, auch eine gewisse Lautstärke vorherrscht, die man hier seltener erlebt. Nachdem sehnt er sich natürlich, und deswegen habe ich ihn dorthin geschickt, und habe natürlich dann diese Facetten von Italien besonders betont, offensichtlich. Genau. Aber das war es im Wesentlichen.
Also man kriegt auf jeden Fall Urlust auf den nächsten Italien-Urlaub. Das fand ich sehr schön. Ah ja, ich möchte auch gleich so.
Ja, es ist natürlich, also ich war ja wirklich an all diesen Orten, die ich da beschrieben habe. Und also es ist von dem her schon viel, viel authentisch, sage ich jetzt mal blöd, auch wenn Authentizität eine überschätzte literarische Kategorie ist. Mhm. Aber ich habe schon versucht, aus den realen Settings, aus den realen Orten da zu schöpfen. Also auch wenn es vielleicht dort und da übertrieben oder ein bisschen überdominant dargestellt ist, aber es kommt schon aus der Wirklichkeit sozusagen.
Ja, ich finde auch gar nicht, dass es übertrieben ist. Ich finde eigentlich, dass auch die Gegensätze sehr schön rausgearbeitet sind oder auch die sehr unterschiedlichen Orte. Es ist ja nicht nur ein Ort in Italien, sondern es geht um Venedig und dann um den Süden Sizilien, dann am Ende diese Vulkaninsel Stromboli, also das ist ja auch ganz was Eigenes. Und gerade bei Venedig habe ich mir gedacht, ist das sehr gut gelungen, diese Kulisse, die es ja auch, oder diese, zu der Venedig ja oft auch verkommt schon fast, zu dieser touristischen Kulisse, dass die ein bisschen entzaubert wird oder da ein bisschen auch dahinter geschaut wird durch die Handlung. Also von dem her würde ich sagen, ja.
Ja, es war natürlich eine besondere Herausforderung, diese Venedig-Passagen zu schreiben, weil ich natürlich gewusst habe, was für dünnes Eis ich mich da begebe, weil das ist ja wirklich ein Feld, das schon unglaublich oft beackert worden ist. Und ich habe jetzt versucht, irgendwie einen eigenen Zugang zu finden zu dieser Stadt und habe dann vielleicht tatsächlich auch ein bisschen den Dreck dahinter und auch diesen oft als dem Touristenblick nicht sich erschließenden Untergrund von Venedig eingearbeitet, den es tatsächlich gibt, aber den man halt kaum als herkömmlicher Reisender oder Reisende zu Gesicht bekommt. Aber das gibt es natürlich. Genau. Und ich habe dann tatsächlich so ein paar Easter Eggs eingebaut für, weiß nicht, so Thomas Mann-Referenzen haben sie natürlich nahegelegt und oder irgendwelche Filme, also es gibt so ein, zwei Sätze, oder nicht nur ein, zwei Sätze, eher so vier, fünf Sätze, die auf irgendwelche vorangegangenen Kunstwerke sozusagen anspielen, die irgendwie auch mit Venedig zu tun haben. Mhm. Genau.
Hast du dann auch gezielt auch in die Richtung nochmal gelesen, bevor du das geschrieben hast?
Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also ich habe so schon einige, also natürlich kann ich unmöglich alle Romane, die jemals in Venedig verortet waren, lesen. Aber ein paar wichtige oder bekanntere habe ich mir noch zu Gemüte geführt und auch tatsächlich einfach recherchiert, quasi auf Ebene des Sachbuchs oder zumindest des Wikipedia-Artikels. genau. Und vor Ort eben auch gewesen und dann nochmal genau hingesehen, was da literarisch vielleicht von Wert sein könnte.
Ja, wir kommen jetzt dann schon langsam zum Ende unserer Fragen, glaube ich, aber mich würde noch sehr interessieren, weil du ja auch Musiker bist und auch als Musiker auf Bühnen stehst und jetzt auch als Literat auf Bühnen stehst, wo du ja auch deine Texte performst. Was ist für dich so der Unterschied, ob du jetzt als Autor da stehst oder das Publikum ist wahrscheinlich doch auch unterschiedlich, aber für dich persönlich, was macht es für dich aus?
Naja, der erste und vielleicht gar nicht so unwitzige Unterschied ist, dass ich bin kaum nervös vor Lesungen, schlicht und ergreifend deswegen, weil der Text ja eh vor mir ist und wenn ich nicht völlig besoffen bin, dann verlese ich mich halt vielleicht ab und an, aber ich kann ja nicht wirklich aus dem Konzept kommen, dann lese ich halt den Satz nochmal oder so. Während gerade bei Bands, wo ich einen Text auswendig lernen muss, wenn ich da sozusagen ins Stolpern gerate, dann können wir nicht einfach nochmal anfangen. Können wir schon, aber das wirkt halt nicht sehr wahnsinnig professionell. Von dem her ist, glaube ich, die Nervosität tendenziell, auch wenn die Gigs sozusagen vielleicht sogar kleiner sind und weniger Menschen da sind als bei manchen Lesungen, also wenn es große Lesungen sind, kommt ja auch vor. Aber da bin ich tatsächlich tendenziell nervöser, also bei der Musik bin ich nervöser als beim Lesen. Ja, eben weil ich bin auch alleine, also ich muss quasi nicht irgendeinem Rhythmus, der von außen kommt, gerecht werden, sondern den Rhythmus bestimme ich selber und ja, wenn ich da einen Fehler mache, wie gesagt, mache ich es halt einfach nochmal. So. Und bei der Musik fällt das halt eher auf oder stört halt eher. Genau, und Ansonsten muss ich halt, wenn ich lese, die Musik selber mitproduzieren. Ich lese schon wirklich sehr gerne, muss ich sagen, und versuche dann halt wirklich einzutauchen in den Text nochmal, als würde ich ihn gerade erleben sozusagen und dadurch auch eine gewisse Lebendigkeit zu Tage treten zu lassen und diese ganze Rhythmik und den ganzen Klang dem Publikum zu präsentieren, genau.
Mhm. Schön. Vielen Dank dafür. Das schreit jetzt wirklich danach, dass es dann ein Hörbuch gibt.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung, falls wir schon wirklich am Ende sind.
Ja, also du möchtest noch, wenn du das Gefühl hast, wir haben irgendwas Wichtiges vergessen, dann sag gerne.
Ihr seid die Interviewenden, was wichtig ist, bestimmt heute ihr. Ich bin voll auf zufrieden und bedanke mich ganz herzlich.
Ja, wir bedanken uns.
Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Thank you.